dein Bild von Gott? Ich freue mich erstmal, dass ihr alle da seid und dass ihr so mutig mitgemacht habt, vorhin auch schon mal eure Gedanken zu notieren. Was ist euer Bild von Gott? Denn es ist ja heute nicht mehr so üblich, dass man unbedingt da locker drüber spricht, weil eigentlich ist es ganz schön was Persönliches, finde ich. Denn das, was mein Bild von Gott ist, das ist ja, das prägt ja auch mein Leben. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat irgendein Bild von Gott und wir merken gar nicht, wie das unseren Alltag eigentlich auch bestimmt. Aber alles, was wir über Gott denken, prägt unseren Alltag, glaube ich. Oder man kann auch sagen, zeig mir dein Bild von Gott und ich weiß, wer du bist. Oder eben, welches Bild du hast, das glaubst du, das prägt dein Denken, das prägt dich mal mehr, mal weniger. Je nachdem, ob man es auch gerade vor Augen hat und sich bewusst ist, was man glaubt. Und bei uns war es uns heute wichtig, dass wir sagen, wir machen so einen Abend, um mal rauszukitzeln, was sind unsere Gottesbilder, was glauben wir. Und ich habe da mal so eine Sammlung gemacht, was so ganz typische Gottesbilder sind, wenn man so einen Querschnitt durch Deutschland machen würde und die Leute fragt, hey, was ist dein Bild von Gott? Und da kamen jetzt verschiedene Beispiele. Das erste Beispiel mal, der Klempnergott. Der Klempnergott, den kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist dieses, man ruft Gott, wenn was kaputt gegangen ist. Kennen wir auch, wenn eine Katastrophe passiert. Plötzlich ist die Frage da, Gott, warum? Gott, reparier mal. Und sonst rufen wir ja alle keinen Klempner, wenn nichts kaputt ist. Klempnergott. Das sind alles so ein bisschen Extremaussagen, aber so im Deut vielleicht springt was an bei euch. Also ich kenne auch Situationen in meinem Leben, wo ich nur noch gedacht habe, ja, gerade ist Gott nur mein Klempner. Mal das nächste. Der Belohnergott, der Weihnachtsmanngott. Das ist auch ganz typisches Gottesbild in Deutschland. Man sagt doch immer, wenn du brav bist, dann belohnt dich Gott. Wenn du nicht brav bist, dann halt nicht. Und Weihnachten ist bekanntlich nur einmal im Jahr. Das heißt, dieser Weihnachtsmanngott, der ist nicht so nah an meinem Alltag. Der prägt mich auch in dem Sinne, dass ich nur einmal im Jahr drüber nachdenke. Aber sonst eigentlich, ja, haben wir nicht so viel mit dem. Der nächste, Polizeigott. Das ist ein Gottesbild, das finde ich so ein bisschen, das ist ein bisschen fies. Da ist dieses, man glaubt, dass Gott derjenige ist, der von oben so auf die Welt guckt und eigentlich nur kontrolliert, wer macht hier welche Fehler. Aber es ist ein sehr weit verbreitetes Gottesbild. Und eben so ein Polizist, vielleicht freut er sich auch so ein bisschen, wenn er einen Fehler findet. Der Polizeigott wäre das. Dann der nächste. Wir werden noch ein bisschen krasser. Der Bestrafergott. Eine typische Aussage für jemand, der dieses Gottesbild mit sich herumschleppt, der wird sagen, hey, pass auf, mit deinem Leben, Gott wird's dir heimzahlen. Und pass auf, sonst hast du die Strafe Gottes über deinem Leben. Also ich hoffe, dass viele von uns hier in diesem Raum nicht diesen Bestrafergott als Gottesbild haben. Aber der kleine Mönch, von dem wir es vorhin schon hatten, der Luther, der war geprägt von diesem Gottesbild. Luther lebte in der Zeit, wo es klar war, Gott ist ein böser Gott oder ein grausamer Gott vor allen Dingen und du kannst es ihm gar nicht recht machen. Das war jahrelang das Bild, was Luther zutiefst geprägt und auch seinen Alltag negativ bestimmt hat, würde ich jetzt sagen. Deswegen mal lieber das nächste. Der harmlose alte Opa-Gott. Das ist so ein Gottesbild, das tut nicht weiter weh. Das ist so, man denkt sich, ach, Gott ist wie so ein Opa, der sitzt auf seiner Wolke, der trinkt seinen Sherry und der schaut mal runter und denkt, ach, ist doch alles süß da unten. Aber er ist harmlos. Dann der nächste. Ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Umfrage direkt auf dem Marktplatz machen würde, dann kommt ziemlich schnell die Antwort, Gott ist irgend so ein höheres Wesen. Das kann ein Alien sein, muss aber nicht. Und so eine höhere Macht, das ist ganz praktisch, dass man das hat, aber sonst bestimmt mich das nicht viel. Das mal so verschiedene Gottesbilder. Und eben, ich finde es schön, dass Menschen überhaupt Gottesbilder haben. Weil ich glaube, jedes Gottesbild drückt eigentlich auch eine Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht, man möchte sich ein Bild machen können. Man möchte wissen, wie ist dieser Gott, wenn er überhaupt existiert. Auch wenn es ein höheres Wesen ist, dann drückt es eine Sehnsucht aus. Man wünscht sich doch noch, dass irgendein höheres Wesen da ist. Und so ging es auch schon den Menschen im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Da, ihr kennt wahrscheinlich, da gab es Mose. Und Mose selber hat zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das bedeutet auch, dass nichts anderes, Mose hat ein bisschen andere Sprache gesprochen als wir, aber eigentlich hat Mose da gesagt, Gott, lass mich dich sehen, ich will ein Bild von dir. Und ich finde es einen schönen Wunsch, dass Mose hier schon sagt, hey, das war einer, der hat sein Leben lang mit Gott gewandelt, also war mit ihm unterwegs. Und trotzdem sagt er, hey, Gott, ich würde gern wissen, wie du bist. Ich hätte gern ein Bild von dir. Und auch ein bekanntes Beispiel aus dem Alten Testament ist dieses goldene Kalb. Dass wir sagen immer, ach, das ist ganz böse gewesen. Das Volk Israel wollte sich einen Götzen bauen und dann hat es ein goldenes Kalb dahingesetzt, damit es was zum Anbeten hat. Das mag nicht die beste Aktion gewesen sein, aber ich finde es auch eine ehrliche Aktion, denn eigentlich haben sie auch gesagt, wir hätten gern so ein Bild von Gott. Und eben so ein Kalb, das ist praktisch, da haben wir mal was zum Anfassen, da können wir hingehen, da können wir anbeten. Und ob es jetzt dieses goldene Kalb ist oder eben die Bitte von Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen, beides ist eben diese tiefe Sehnsucht, ich möchte ein Bild von Gott haben. Und diese Sehnsucht kommt auch im Neuen Testament schon wieder vor. Ah, das läuft doch. Da ist Philippus. Philippus kennt ihr vielleicht aus einer oder anderen Geschichte, das war einer von denen, die halt Jesus hinterhergelaufen sind. Und Philippus sagte dann nach ein oder zwei Jahren mit Jesus unterwegs, sagt er, Herr, also Jesus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und das fand ich eine ziemlich geile Aussage. Wenn ich Jesus gegenüberstände, würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, ach, gib mir nur ein Bild von Gott und das genügt mir. Ich hätte wahrscheinlich noch tausend von Wünsche. Aber auch hier eben diese tiefe Sehnsucht von Philippus ist es, zeig uns den Vater, das genügt uns. Es ist ein Hunger nach einem Bild von Gott. Und jetzt zur Zeit des Neuen Testamentes passiert was Einzigartiges. Ich habe das mal mit dem theologischen Fachbegriff Missio Dei genannt. Mission kennen vielleicht die einen oder anderen als Wort. Mission kennen wir immer, da ist ein Missionar, der wird in ein Land hingeschickt, damit er da von Jesus erzählt und eine Kirche gründet. Aber Missio Dei meint, es ist natürlich lateinisch und so, die Sendung Gottes. Und es ist genau das Gegenteil. Gott selber sagt nämlich, ich habe eure Sehnsucht gesehen. Ich habe gesehen, dass ihr Sehnsucht habt nach einem Gott, nach einem Bild von mir. Und deswegen hat Gott beschlossen, ich selber werde der Missionar, ich selber lass mich senden, eben ich selber komme auf diese Erde. Das nächste Bild. Genau, und lebte mitten unter uns. Vielleicht könnt ihr euch an diese Lego-Treppe erinnern aus dem genialen Slow-Motion-Film. So stelle ich mir Gott vor, dass Gott selber auch gesagt, ich halte es eigentlich nicht mehr aus. Ich renne eigentlich auf diese Erde, um zu sagen, hey, hier bin ich, Missio Dei. Ich komme zu euch auf die Erde, um bei euch zu sein. Und damit wird Gott nämlich plötzlich ein Gott zum Anfassen. Gott wird ein Nachbar von den Menschen damals und Gott hat sich richtig die Hände schmutzig gemacht. Also ich finde gerade Schreiner, finde ich auch so einen schmutzigen Job. Ne? Also wirklich, der hat tagelang in dieser Sägespäne rum und das war Gott. Oder eben, er ist so schmutzig als Säugling. Gott kam rund auf die Erde, um zu sagen, hey, ich bin euer Bild von Gott. Also Jesus. Und dazu jetzt die Bibelstelle. Genau, weil Jesus antwortet dann dem Philippus, so lange bin ich bei euch, eben die waren ja schon länger unterwegs, Und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du, zeig uns den Vater. Und das finde ich genial, dass Jesus hier wirklich sagt, hey, ich bin das Bild von Gott. Oder auch manchmal denke ich, hätte Jesus schon ein Handy, hätte er gesagt, hey, hier, dieses Selfie ist eigentlich Gottes Selfie. Und damit sagt, haben wir auch eine ganz neue Quelle eigentlich, um zu überlegen, was ist mein Bild von Gott? Ich weiß, ich habe ja auch ein bisschen Gedanken gemacht vorher und ich war dann spazieren und habe selber so überlegt, ach Gott, wie bist du eigentlich für mich? Und auch wenn man so hier in so einer Kirche arbeitet, hat man viel Gespräche mit Gott, viel so Handlungen und dann betet man wieder für den und für den und für die Sitzung und für das Essen. Und zwischendurch habe ich mich gefragt, ja Gott, wie bist du jetzt eigentlich gerade für mich? Und ich habe mir viele Gedanken gemacht über meine Philosophie und was ich gehört habe. Und ich habe aber selber auch gemerkt, ja stimmt, Jesus habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und eigentlich habe ich ja so ein Selfie von Gott in Jesus. Deswegen finde ich es beeindruckend, dass Jesus hier sagt, hey, ich bin das Bild Gottes. Ich möchte euch so nah sein als Gott, dass ihr mich angucken könnt. Und die Leute damals konnten Gott die Hand schütteln. Und dann habe ich auch so ein paar Konsequenzen aus dieser Bibelstelle gezogen. Genau. Nämlich, was ich mir auch selber wieder sagen musste, hey, es lohnt sich, sich die Gedanken zu machen, sich drüber auszutauschen und zu überlegen, wie ist Gott. Aber manchmal lohnt sich's auch hinzugucken wieder auf Jesus. Wenn er schon sagt, hey, ich bin Gott, dann wieder mal zum Original gehen, statt eben zur Kopie, der Kopie, der Kopie. Und dazu möchte ich euch auch einladen, dass ihr immer mal wieder selber Jesus anschaut und überlegt, okay, wenn das das Original ist, wenn das das Bild Gottes ist, dann darf mich das auch mal in meinem Denken neu berühren. Oder eben mach's wie Luther, lies es selber nach. Leider sind wir ein paar Jahre nach Jesus jetzt gerade auf der Erde. Aber eben, das heißt, wir dürfen die Bibel mal wieder aufschlagen und schauen, hey, wie wird uns da Jesus vorgestellt? Eben, was sagt Jesus auch in seinem Verhalten über Gott aus? Und das nochmal jetzt zurück zu Luther, das haben wir Luther zu verdanken. Weil Luther hat gesagt, hey, es gibt so viele Gottesbilder eben zu Luthers Zeit, dieses Finstere. Und Luther ist aufgestanden und hat gesagt, Leute, so steht das gar nicht drin. Der Gott, der sich in der Bibel präsentiert, ist ein völlig anderer Gott. Macht doch mal die Bibel auf, lest sie. Und glücklicherweise hat er gesagt, ich übersetze sie noch gerade für euch mit. Und deswegen können wir es nachlesen. Und ihr habt euch vielleicht gewundert, warum da Cäsar ist und nicht Luther. Das war kein Fehler. Aber eben bei Cäsar geht's mir auch so. Wenn ich mir Gedanken mache über Cäsar, ihr kennt alle Cäsar, oder? Ja. Wenn ich mir Gedanken über Cäsar mache, kommt mir als erstes eben Asterix und Obelix in Sinn. Und das prägt mein Bild von Cäsar extrem. Doch wenn ich jetzt einen geschichtlichen Vortrag halten müsste über Cäsar und wirklich wissen wollte, wie war Cäsar, dann werde ich auch nachlesen. Und manchmal finde ich es verrückt, dass wir bei jeder geschichtlichen Person lesen wir in den Büchern nach, nur bei Jesus denken wir, ach, das wissen wir eh schon. Wir waren ja im Kindergottesdienst oder mal bei den Pfadfindern. Unser Jesusbild haben wir doch. Eben und deswegen mal wieder wie Luther, lies es selber nach. Und dann sei ein Reformator, schreib deine Thesen. Heute sind ja nur ein paar, habe ich glaube nur ein oder zwei Sätze gesehen. Aber eben, da lieb ich Luther, muss ich ja mal gestehen. Ich finde, dieser Mann ist beeindruckend. Der hat mit Leidenschaft und nachher auch mit dem Einsatz seines Lebens, hat er den Leuten gesagt, hey, Gott ist anders. Anders als das, was ihr über ihn verbreitet. Und dazu möchte ich euch alle einladen. Seid wirklich ein Reformator. Und es heißt auch, forscht nach, sowohl wenn ihr im Alltag Gott anders erlebt, als das, was euch jemand über ihn erzählt, oder auch wenn ihr Kirche anders erlebt, als das, was ihr dachtet, ist Kirche und dachtet, ist Gott. Und ich mache das gerne, ich provoziere auch gerne. Und manchmal bin ich gerne in der Kirche und sage auch so, Leute, das, was wir machen, ist das eigentlich noch das, was Gott in der Bibel wollte? Oder ist er doch anders? das ist Reformator werden. Es immer wieder zurück überprüfen. Zum Beispiel Jesus war einer, der sich mit Randgruppen befasst hat, der die Gesellschaft umwälzte, der Aufruhr verursacht hat, der immer unterwegs war, ohne Zuhause, ohne Tempel. Das, wie weit passt das noch mit unserem Leben, mit unserer Kirche? Oder ein Erzbischof, das ist ja auch ein Träger der Kirche, der hat mal gesagt, überall, wo Jesus hinkam, gab es Aufstand. Überall, wo ich hingehe, eben dieser Erzbischof, gibt's Tee. Und da habe ich auch echt schmunzeln müssen, weil ich dachte, ja, das stimmt. Manchmal hat mein Glaube an Gott, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu tun mit dem Glauben an Jesus der Bibel. Oder auch manchmal denke ich, Gott ist so anders. Und das wünsche ich mir, dass ihr auch Gott immer wieder aktiv erlebt in eurem Alltag, ihm auch begegnet als ein Gott, der vielleicht anders ist als das Gottesbild, was euch im Kopf rumschwirrt. Und ja, dass ihr das entdecken durftet, wie Luther in der Bibel, dass er merkt, hey, dieser Jesus, der ist anders, aber der gefällt mir gut. Und dazu hat natürlich Samuel Harfst noch ein tolles Lied geschrieben, das auch passend heißt, anders als du denkst. Und das spielt uns jetzt, glaube ich, die Band. Wunderbar.